Hört ihr mich?
Jetzt? Cool. Ich glaube, dieses Video oder dieses Statement von Martin Luther King kennt, glaube ich, jeder. Jedes Kind kennt das. Jeder hat das schon mal in der Schule gehört, irgendwo mitbekommen. Und mir ist es in der Vorbereitung so in den Kopf geschossen. Und ich habe gedacht, wow, was für ein Traum dieser Mann dort gehabt hat. Was für eine Vision, was für eine Leidenschaft dort rüberkommt. I have a dream. Was er den Leuten zuruft in seiner Rede, die ganzen Leute, die dort stehen, sind begeistert, weil es eine Sehnsucht ausdrückt nach Veränderung, weil eine Leidenschaft rüberkommt, wo Menschen von begeistert werden, Menschen mitgerissen werden, wo Veränderung im Raum steht. Und Martin Luther King hat dafür gekämpft, hat dafür alles eingesetzt, hat sein ganzes Leben letztendlich dafür gegeben, hat gesagt, dafür stehe ich. Ich setze alles aufs Spiel, damit Gerechtigkeit eintritt und damit Rassismus aufhört. Und ich habe gesagt, wow, was für eine Vision, was diesen Mann vorangetrieben hat, was sein Leben ausgemacht hat. Und mich hat das total begeistert. Und jedes Mal, wenn ich das sehe, ich habe es in der Vorbereitung gleich dreimal angeguckt, jedes Mal wieder Gänsehaut, weil da so viel Leidenschaft drüber kommt. Ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn du das siehst. Die Qualität war nicht die beste, ich weiß, und es rauscht. Aber vielleicht kennst du auch so Dinge, wo du Leidenschaft empfindest. Wenn Leute davon erzählen, dann siehst du das in ihren Augen blinken, dann siehst du diese Begeisterung, dass die voll dahinter stehen. Ich weiß nicht, wer von euch letzten Mittwoch hier war, da waren Aki und Elli hier und haben aus Bulembo berichtet. Und da konnte man genau das Gleiche erleben. Da hast du das in diesen Augen gesehen, dieses Glitzern, dieses Funkeln, weil sie begeistert sind von dem, was sie gemacht haben. Und in Bulembo, in diesem Dorf, haben die eine Vision, die da heißt, oh, jetzt muss ich nachgucken, peinlich. Restore a town, transform a nation. Erneuere ein Dorf und transformiere, verändere eine komplette Gesellschaft. Und auch da habe ich gedacht, wow, was für ein riesiger Traum da sichtbar wird. Aber auch was für eine Leidenschaft da drin steckt. Zu sagen, hey, wir verändern ein Dorf und das wird Auswirkungen auf die komplette Gesellschaft haben. Wird die Gesellschaft komplett auf den Kopf gedreht. Das, was nicht da ist, wird geschaffen. Liebe wird gegeben. Den Kindern wird dort ein Zuhause geben. Und Ellie hat davon erzählt, wie das ganze Dorf genau diese Vision auch lebt. Selbst der Bäcker, der seine Brötchen backt, macht das, damit Kindern Liebe und Hoffnung gegeben werden kann, weil der Erlös dafür gegeben wird und weil seine Brötchen von den Kindern gegessen werden. Dieses ganze Dorf lebt diesen einen Traum. Und ich finde das cool. Solche Dinge begeistern mich. Und ich glaube, du hast auch Dinge, die dich begeistern oder wo du denkst, wow, was für eine Leidenschaft Leute haben, was Leute antreibt zu tun. Und seien es nur irgendwie die Greenpeace-Aktivisten, die in ihren kleinen Schlauchbooten sitzen und auf hohem Meer da über die Wellen reiten und die Walfänger davon abhalten, irgendwelche Wale zu fangen und abzuschlachten. Sowas löst doch bei uns Anteilnahme aus. Sowas löst bei uns Begeisterung, löst bei uns Leidenschaft aus, sowas bei Menschen zu sehen. Und vielleicht bist du selber auch so jemand, der seinen Traum lebt, der total hinter einer Sache steht, da voll drin aufgeht und du ziehst andere Leute mit. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sitzt du auf der anderen Seite und sagst, ich lebe einfach so ein bisschen vor mich hin und mal gucken, was denn da so kommt. Aber ich glaube, dass Träume und Visionen etwas sind, was Gott in Herzen hineinlegt. Und deswegen möchte ich heute Morgen mit euch darüber sprechen, über Visionen und Leidenschaft, weil das etwas ist, was ganz eng miteinander zusammenhängt. Das ist eigentlich etwas, was das kannst du nicht voneinander trennen, Vision und Leidenschaft. Und ich möchte zu Beginn noch einmal beten dafür, dass Gott unsere Herzen heute Morgen aufmacht und dass ich es schaffe, das, was auf Gottes Herzen liegt, heute Morgen auch vernünftig rüberzubringen. Darf ich euch bitten, dafür noch einmal aufzustehen, ein bisschen Frühsport zu machen? Gott, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir dafür, dass du da bist, dass du es versprochen hast. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du heute Morgen wirklich zu uns sprechen kannst. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest, dass alles, was irgendwie nervt, was stört, was in unserem Kopf rumschwirrt, dass du das wegnimmst. Und ich möchte dich bitten, Gott, dass du auch mich gebrauchst, heute Morgen wirklich deine Worte weiterzugeben. Danke dafür, dass du heute Morgen schon Leute angesprochen hast, auch im Lobpreis. Danke dafür, dass du da bist. Und danke dafür, dass wir Veränderungen, positive Veränderungen in unserem Leben erfahren dürfen. Amen. Ich habe ja gerade schon so ein paar Beispiele angerissen, ne? Martin Luther King, ein ganz großes Beispiel, da gibt es noch viele andere zu nennen. Und ich möchte heute Morgen aber nochmal auch einen Blick in die Bibel werfen, weil dort gibt es auch eine ganze Menge an Leuten, die getrieben waren von einer Vision, die Leidenschaft für Dinge hatten. Und ich möchte auf einen Mann schauen, an dessen Leben man so ein paar Punkte ganz gut sehen kann. Und dieser Mann wurde als Sohn von Sklaven geboren. Gerade zu dem Zeitpunkt, als der herrschende Machthaber dabei war, zu sagen, dieses Volk wird mir ein bisschen zu mächtig, dieses versklavte Volk, da muss ich irgendwas gegen tun. Da muss ich radikal kürzen. Und was hat er getan? Er hat allen männlichen Nachwuchs hat er einfach ertränken lassen. Dieses Volk wollte er systematisch klein halten, weil es wäre sonst viel zu mächtig geworden. Dieser kleine Junge ist also aufgewachsen genau zu dem Zeitpunkt, und ihr könnt euch schon denken, es geht um Mose. Und er hatte das wahnsinnige Glück, dass seine Eltern ihn so sehr geliebt haben, dass sie gesagt haben, wir werden unser Kind hier nicht hergeben, wir werden alles darum tun und darum kämpfen. Und letztendlich aber gezwungen waren, ihn auszusetzen und auf Gott zu vertrauen, dass Gott ihn schon irgendwie retten wird. Und sie haben ihren Sohnemann in so ein kleines Körbchen gelegt, auf Nil gepackt und gesagt, Gott, wir befehlen ihn dir an und du wirst dich darum kümmern. Und in Gottes Vorsehung war es so, glaube ich, dass die Tochter des Machthabers, des Pharaos, genau an diesem Tag zum Nil ging, mal wieder sich hübsch machen wollte, ein bisschen baden. Da war das Wasser noch nicht so dreckig, sondern man konnte noch richtig gut toll drin planschen. Und sie hat diesen kleinen Sohn gesehen, dieses kleine süße Baby. Und da hat gedacht, oh, ist der süß. Ich erlebe das auch jeden Tag, war klasse. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, so ein süßes, kleines Baby. Und da konnte sie, den kann ich nicht. Egal, was mein Vater hier gerade veranstaltet, dieses Baby, das will ich adoptieren. Aber da gab es noch kein Milupa, also brauchtest du jemanden, der dieses Baby großzieht. Also hat sie ein bisschen geguckt. Und auch da hat Gott wieder eingegriffen. Und Moses Mutter wurde dann seine Nanny. Die durfte ihn dann die ersten Jahre großziehen. Und so wurde ganz, ganz viel Prägung in Moses Leben hineingelegt. Schon in den ersten Jahren, wo ich mir vorstellen kann, was die Mutter ihm alles erzählt hat, wie sie ihn geprägt hat, was sie ihm mitgegeben hat. Und nachdem Mose dann groß genug war, kam er an den Hof des Pharaos. Er war dann also Enkel vom Papa Machthaber. Und ich kann mir vorstellen, das war so im Grundschulalter ungefähr. Und dort hat er die komplette ägyptische Kultur mitbekommen. All die gute Bildung, all das, was sinnig war, hat er mitbekommen. Er musste sich auch keine Gedanken machen, weil Pharao war der reichste Typ, wahrscheinlich auf der ganzen Welt zu dem Zeitpunkt. Er hatte also alles. Und na, wenn dein Opa alles hat, Opas geben gerne was. Mose ging es mit Sicherheit nicht schlecht, sondern der konnte es sich richtig gut gehen lassen. Aber Mose wusste auch, wo er herkam. Das hatte er im Kopf. Und dann passiert eines Tages Folgendes. Ist nicht an. Magst du mal eine weitermachen? Danke. Als Mose erwachsen geworden war, ging er zu seinen Landsleuten, also zu den Hebräern, zu den Israeliten, und sah, wie hart sie arbeiten mussten. Dabei beobachtete er auch, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug. Okay, Mose ist aufgewachsen als Ägypter, er kannte aber seine Wurzeln und hat das tagtäglich erlebt eigentlich, wie sein Volk, seine Herkunftsfamilie unterdrückt wird. Und ich habe mich gefragt, was muss Mose in diesem Moment wohl durch den Kopf geschossen sein? Und ich habe da mal eine Vermutung. Mose lebte am Hof des Pharaos, ihm ging es richtig prächtig. Ja, er hatte alles, musste sich überhaupt keine Gedanken machen, konnte sogar den dicken Macker raushängen lassen, mit der dicken Pferdekutsche durchs Dorf fahren und hier allen Leuten mal nett zuwinken. Aber ich glaube, er kannte seine Wurzeln, er wusste, wo er herkam und er hatte ein Gespür für Gerechtigkeit. Und er hat gesagt, das, was da abgeht, das geht überhaupt nicht. Ich weiß nicht, vielleicht hatte er sogar im Kopf, was seiner Familie genauso widerfahren ist. Seinen leiblichen Eltern, seinen leiblichen Geschwistern, was denen widerfahren ist. Die mussten Tag für Tag knüppeln, müssen irgendwelche Lehmziegel brennen und mussten dann immer ordentlich noch einen oben drauf packen, nicht nur 100% arbeiten, irgendwann 150% bis zum Umfallen. Und am Ende des Tages gingen sie sogar noch knurrend ins Bett, weil sie nicht genug zu essen hatten. So sah das aus in Ägypten. Und ich glaube, Mose, habe ich gerade schon gesagt, der hat irgendwas Gerechtigkeit, das hat in seinem Herz geschlagen. Er hat gesehen, meine Familie, mein Volk, das leidet, Und das, was dort passiert, das ist Unrecht, das kann nicht sein. Und das mag Mose in diesem Moment, wo er dieses Unrecht gesehen hat, wieder durch den Kopf geschossen sein. Das geht überhaupt nicht. Die buckeln hier und jetzt werden sie noch geschlagen und erniedrigt. Und da macht Mose Folgendes. Mose schaute sich nach allen Seiten um. Und als er sich vergewissert hatte, dass niemand in der Nähe war, erschlug Mose den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Mose hat es in dem Moment einfach nicht mehr ausgehalten. Diese Ungerechtigkeit, dem musste er entgegenwirken. Dem musste er in diesem Moment ein Ende setzen. Ich glaube, Mose hatte einen Traum, eine Vision davon, wie seine Landsleute wirklich leben sollten. Nämlich nicht in Sklaverei, sondern in Freiheit. Sie sollten freies Leben führen können, wo sie sich entfalten können, wo ihre Familien vernünftig ernährt wurden, wo jeder den Job machen kann, den er möchte oder der vielleicht dann doch irgendwie zu ihm passt. Vielleicht auch nicht, vielleicht waren die da noch nicht so individualistisch. Auf jeden Fall glaube ich, dass er einen Traum von Freiheit hatte. So wie Martin Luther King, da gibt es eine ganze Menge Parallelen, diesen Traum davon gehabt hat, mein Volk soll frei sein, soll sich frei entfalten können und soll nicht unter der Herrschaft der Ägypter stehen. Und jetzt magst du vielleicht denken, oh, tolle Vision, wenn die dazu führt, dass er hinterher einen abmurkst. Dann doch lieber den Gandhi, der das Ganze gewaltfrei gemacht hat. Aber ich habe mich gehört, was steckt denn dahinter? Warum hat Mose das denn gemacht? Warum hat er in dieser Situation so reagiert? Die meisten Kriminologen nennen drei Beweggründe, auf die sich mehr als 95% aller Morde zurückführen lassen. Da haben wir einmal Rache, jemand hat mir etwas angetan und ich räche mich dafür. Es ist Geldgier, ich will mehr haben, gib es mir und ich hole es mir. Und vor allem, und das ist der meiste Grund oder der häufigste Grund, ist es im weitesten Sinn die Leidenschaft. Mord aus Leidenschaft. Ich glaube, da gab es mal einen komischen Film. Mose brannte eine Leidenschaft für sein Volk und diese Leidenschaft hat ihn in diesem Moment fehlgeleitet. Ja, das stimmt. Aber es war auch nicht seine Berufung, dort jemanden zu ermorden. Das war nicht Gottes Plan. Aber ich glaube, dass Gott diese Leidenschaft, diese Vision in ihn hineingepflanzt hat. Und dafür hat er auch seine Geschichte gebraucht. Aber da kommen wir gleich noch ein bisschen zu, welche Vision oder wie Vision bei Menschen entsteht, wie Gott das im Menschen hineinpflanzt. Mose hat das israelitische Volk ja später tatsächlich aus der Gefangenschaft herausgeführt. Ja, ich meine, das hat nochmal 80 Jahre gedauert, bis Gott ihn fertig geformt hatte. Und Mose hat sich bei all der Vorbereitung bestimmt nicht gedacht, oh ja, Gott hat was ganz Großes mit mir vor und deswegen meister ich jetzt diese Aufgabe, deswegen hüte ich die Schafe und lerne dabei etwas über Leitung. Das glaube ich nicht, aber ich glaube, Mose hat immer so ein Stück dieser Vision gebrannt, ein freies Volk. Das hat ihn unruhig werden lassen. In Hebräer 11 lesen wir auch einiges über Mose. Durch den Glauben weigerte sich Mose, als er erwachsen war, sich als Sohn der Tochter des Pharaos bezeichnen zu lassen. Er zog es vor, mit dem Volk zu leiden, anstatt sich dem flüchtigen Vergnügen der Sünde hinzugeben. Er hielt die Leiden, die auch Christus auf sich nahm, für besseren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah der großen Belohnung entgegen, die Gott ihm geben würde. Durch den Glauben verließ Mose das Land Ägypten. Er hatte keine Angst vor dem König, sondern ging unerschütterlich weiter, weil er den Blick fest auf den richtete, der unsichtbar ist. Mose hat alles aufgegeben, alle Privilegien, die er als Königssohn oder als Enkel des Königs genoss, und hat schließlich sein komplettes Leben für diese eine Sache, ein freies Volk, gegeben. Und man könnte so wunderbar eine komplette Predigtreihe über Mose machen, weil so viele Stationen in seinem Leben so entscheidend sind, auch gerade was das Thema Vision und Leidenschaft angeht. Aber wir haben ja heute Morgen nur 30 Minuten Zeit und können nur so Bruchstücke, wenn überhaupt, ansatzweise unter die Lupe nehmen. Mose musste nach diesem Mord, den er an dem Ägypter begangen hat, nach Ägypten fliehen, durfte dort 40, gar nicht, nach Midian heißt es, glaube ich, durfte 40 Jahre lang Schafe hüten, hat dann seinen Auftrag bekommen, ne, die Geschichte mit dem brennenden Dornbusch, der eine oder andere mag sie kennen, und kam dann als gereifter Mann zurück nach Ägypten, um tatsächlich dieses Volk, sein Volk aus der Sklaverei herauszuführen. Und die Leidenschaft, die in Mose brannte, hat ihn später dazu gebracht, 40 Jahre mit diesem nörgelnden Volk, was er zwar herausgeführt hat aus der Sklaverei, aber 40 Jahre ist er mit denen in der Wüste umhergezogen und die haben Tag für Tag genörgelt. Die waren nie zufrieden, die hatten immer was zu meckern, die waren immer schlecht drauf oder die waren ganz oft schlecht drauf. In Ägypten war ja eh alles besser, als man uns geschlagen hat. Und immer war Mose der, Punkt, Punkt, Punkt. Immer war Mose schuld. Super. Hey, toll, ich setze mein ganzes Leben dafür ein und dann kriegst du nur sowas zurück. Und ich weiß nicht, ich glaube, an so manch einer Stelle wäre Mose wahrscheinlich fast verzweifelt. Aber in Mose hat diese Leidenschaft und diese Vision von diesem freien Volk auch weiterhin gebrannt. Und stattdessen, dass er gesagt hat, ich schmeiße das alles hin, lauf doch alleine weiter, hat er gesagt, Gott, bitte, ich komme zu dir, schenk mir neue Gnade mit diesem Volk und bitte sei du gnädig mit diesem Volk, auch wenn sie ungnädig mit dir sind, auch wenn sie dir nicht die Treue schwören. Du bist treu zu ihnen. Und diese Vision hat ihn auch da durchgetragen. Er hat sie letztendlich direkt bis vor Einzug in das verheißene Land gebracht. Auch ein bisschen schade, ne? Er hat das, wovon er immer geträumt hat, dass dieses Volk irgendwann in Freiheit an einem Ort leben würde, hat er leider nicht mehr miterlebt. Aber er hat es bis dahin geschafft, bis kurz vor Einzug. Er durfte aber noch das verheißene Land sehen. Ich glaube, Gott hat Mose diese Vision ganz tief ins Herz gepflanzt. Und das scheint irgendwie so ein Prinzip auch bei Gott zu sein, dass er Visionen benutzt, die in die Herzen der einzelnen Menschen pflanzt und damit etwas bewirken möchte. Und diese Visionen sind immer Teil von Gottes Heilsplan für diese Welt. Es ging ja nicht darum, dass Mose groß rauskommt, dass er der große King ist und dass ihn alle feiern und sagen, oh, Mose, der große Leiter, Mose, wir bauen dir hier einen Stand, so ein Denkmal hin, weil du bist so toll, du hast uns hier rausgeholt. Darum ging es ja gar nicht. Es ging in dem Moment schon darum, dass Mose genau das macht, aber es ging nicht darum, dass Mose groß rauskommt, sondern diese Vision war Teil von Gottes Heilsplan für diese Welt. Es ging darum, dass dieses Volk wieder in Freiheit leben kann. Das hat Mose auch geschnallt, aber das, was Mose, glaube ich, nicht wusste, dass aus diesem Volk einmal der Erlöser für die ganze Welt entstammen soll, Jesus Christus. Das war Gottes großer Heilsplan. Und ich weiß nicht, in unserem Leben, wir sehen auch immer nur so kleine Stücke, aber das Große können wir gar nicht überblicken, gar nicht sehen. Da, wo du dich vielleicht in Menschen investierst, wo du dir Zeit nimmst, 2-3 Stunden mit jemandem etwas tust, du weißt nicht, welche Auswirkungen das in 20 Jahren in seinem Leben hat. Aber Gott überblickt das. Die Frage ist, ob du in deiner Vision in dem Moment unterwegs bist. Könnte es sein, dass in dir auch eine Vision schlummert, die Teil von Gottes Heilsplan für die Menschen von heute und morgen ist? Brennt dein Herz für etwas? Gibt es etwas für dich, was dich antreibt, etwas, für was du freiwillig morgens um 3 Uhr aufstehen würdest, und es ist nicht der kleine Racker. Was löst so richtige Begeisterungsströme in dir aus? Gibt es da etwas? Über was redest du am liebsten? Wann fühlst du dich so richtig lebendig, wenn du das tust? Wofür bist du bereit zu kämpfen? Wofür bist du bereit einzustehen? Oder andersherum gefragt, was macht dich rasend wütend? Wo könntest du ausrasten? Wo hast du so eine heilige Unzufriedenheit in dir? Könnte es sein, dass Gott da etwas in dein Herz hineingepflanzt hat, was es gilt zu entdecken und zu erleben? Gott möchte mit dir und mir einen Teil seiner Geschichte schreiben. Und das ist nicht irgendein plumper Satz. Ja, Gott hat einen Plan für dein Leben. Ja, Gott will mit dir Geschichte schreiben. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass es tatsächlich Gottes Idee für unser Leben ist. Nicht, dass wir als Mose das Volk Israel befreien oder als Martin Luther King gegen Rassismus kämpfen, sondern dass ich als Jürgen dieses Leben lebe, was Gott für mich vorgesehen hat, die Vision entdecke und lebe, die Gott für mein Leben hat. Nicht das, was andere machen, nicht das, was andere Pastoren machen, nicht das, was andere Künstler, Sportler machen, keine Ahnung was, sondern das, was Gott in dein Leben hineingesteckt hat. Und ich möchte dir ein paar kleine Hinweise geben, wie man dieser Vision in deinem Leben auf die Spur kommen kann. Und das kann ich nur anreißen, weil Zeit ist ja ganz begrenzt. Und du wirst auch nicht innerhalb der nächsten 5 Minuten die Vision für dein Leben hier empfangen. Außer Gott gibt's dir jetzt direkt. Wäre cool, dann erzähl's mir hinterher. Wäre ich sehr gespannt. Meistens hat auch das etwas mit Arbeit zu tun, mit Reflexion, mit Suche. Und das kostet Zeit. Ich möchte gleich ganz kurz ein paar Sachen vorstellen, aber es gibt auch, wer sagt, hey, Vision für mein Leben, das hört sich gut an, dem möchte ich einen kleinen Tipp geben. Es gibt ein Arbeitsbuch im Internet, das gibt es kostenlos, kleiner Werbeblock, kann man sich runterladen von einer Kirche in München und jetzt kannst du dich selber auf die Suche begeben. Oder du fragst deinen Kleingruppenleiter, deinen Hauskreisleiter, weil der kriegt ja am Ende ein Handout und da steht das unten drunter, dieser Link, da kann man sich das runterladen. Und dann könnt ihr vielleicht sogar als Kleingruppe euch da auf die Suche begeben, hey, wo liegt denn die Vision in meinem Leben? Wofür hat Gott mich hier in diesem Moment hingestellt? Gut. Wie kann ich meiner Lebensvision auf die Spur kommen? Das Erste, was du tun solltest, um dem auf die Spur zu kommen, eigentlich nicht so schwer, aber ist deine Vergangenheit. Vergangenheit, was soll das denn? Ich will doch in die Zukunft gucken. Nein, die Vergangenheit ist ganz entscheidend, weil Gott dort schon Dinge getan hat. Weil Gott schon Menschen in dein Leben hineingestellt hat. Wir können das auch bei Mose sehen. Mose ist nicht, wenn man sich Moses Geschichte anguckt, seine Vergangenheit, bevor er das Volk tatsächlich aus Israel herausgeführt hat, hat Gott sehr zentrale Dinge schon geschehen lassen, damit die Vision bei Mose tatsächlich Realität wird. Wie sieht denn der Zeitstrahl deines Lebens bisher aus? Die guten und die schlechten Dinge, die schmerzhaften Ereignisse und die freudigen Momente. Welche Menschen, Ereignisse und Umstände sind in deinem Leben aufgetreten, die dein Leben auf entscheidende Weise beeinflusst haben. Die Vergangenheit ist ein Schlüssel zu dem, was Gott als Vision in dein Leben hineingelegt hat. Ist in deinem Leben vielleicht schon so ein roter Faden erkennbar? Das muss man sich aufschreiben, deswegen gibt es so ein Arbeitsbuch. Ne? Das passiert nicht alles nur im Kopf, sondern da muss man richtig nachsuchen. Der zweite große Punkt ist, entdecke deine Grundwerte. Jeder von uns hat Werte, die sein Leben prägen, nach denen er lebt. Und vielleicht hast du dir das schon mal Gedanken drüber gemacht, für welche Werte du stehst. Vielleicht weißt du es auch gar nicht, dann frag doch mal dein Gegenüber im Hauskreis, auch da wieder eine perfekte Möglichkeit. Aber ich glaube, Menschen stehen ganz häufig für Grundwerte. Wir können in die Bibel schauen. Salomo steht für Weisheit. Ein David steht für Intimität mit Gott. Wir können auch in die Welt schauen. Mutter Teresa steht für Barmherzigkeit, zumindest bei mir. Ein Billy Graham steht für Evangelisation. Angelina Jolie und Brad Pitt stehen für Adoption. Menschen stehen für etwas. Für was stehst du? Ja, es gibt auch andere Beispiele. Paris Hilton. Ich sage nicht, wofür sie steht. Vielleicht stehst du für Geduld, vielleicht stehst du für Gerechtigkeit, für Familie, für Frieden, für Beständigkeit, für Kreativität, für Entdecker, für Hingabe oder. Frag doch mal deinen Partner oder deine Freunde, für was du stehst. Was verbinden sie mit dir? Oder du fragst dich nochmal selber, was löst denn in dir Frustration aus? Ein großer Punkt bei mir ist das Thema Gerechtigkeit. Das löst bei mir Frustration aus, wenn ich sehe, dass es irgendwo ungerecht zugeht auf dieser Welt, wo Armut ist. Wofür würdest du freiwillig nachts um 3 aufstehen, damit das passiert? Das Dritte sind deine Geistesgaben. Gott hat uns Gaben gegeben, mit denen wir den Menschen in unserem Umfeld dienen sollen, mit denen wir den Menschen unserer Gemeinde dienen sollen. Es geht darum, bei den Geistesgaben dass wir damit anderen im Namen Jesu dienen sollen. Diese Welt ein bisschen zu einem besseren Ort machen letztendlich. Gott hat dir Geistesgaben gegeben, die passgenau sind zu deiner Vision, weil alles andere würde gar keinen Sinn machen. Wenn du ein Herz für Kinder hast, wenn du Kinder liebst und sie ein Stück auf ihrem Lebensweg begleiten möchtest und das dein großer Traum ist und Gott es in dich hineingepflanzt hat, warum sollte er dir dann, fällt jetzt gerade nichts ein, Gaben für etwas völlig anderes geben? Das macht gar keinen Sinn. Deswegen sind deine Geistesgaben auch ein Hinweis darauf, auf deine Lebensvision im Umkehrschluss. Und in dem Schnittpunkt dieser drei Bereiche von den Grundwerten, deiner Vergangenheit und den Geistesgaben, da ist der riesige Schlüssel für deine Lebensvision. Habt ihr sie alle, eure Lebensvision, innerhalb von 5 Minuten? Wie gesagt, ihr könnt das Arbeitsheft im Internet runterladen. Kostet auch nichts, ganz kostenlos. Und ich habe, so als kleines Gimmick, weil ich da selber sehr begeistert von bin, habe ich 3 Stück. Wer sich als erstes meldet, kriegt sie geschenkt. Oh. Silas? Und du darfst 2 andere auswählen und achte auf Gerechtigkeit Männer und Frauen. Okay, wir halten fest, Gott hat dich in dieser Zeit der Menschheitsgeschichte geschaffen, weil du ihm gerade jetzt mit deinen Begabungen und Talenten und deiner Leidenschaft die größte Ehre geben kannst. Letztlich dient alles zur Ehre Gottes. Also entdecke und lebe deine Vision, die Gott in dich hineingepflanzt hat, und du wirst erleben, wie sich Leidenschaft in deinem Leben breit machen wird. Und ich möchte jetzt noch ein bisschen mir die Freiheit nehmen, von etwas zu sprechen, was bei mir Leidenschaft auslöst, wo bei mir Begeisterung sich breit macht. Ich möchte von etwas ziemlich Ultimativem erzählen. Das ist etwas, was seit zig Jahren Menschen begeistert. Seit zig Jahren zieht das Menschen mit. Und das ist nicht nur so eine kleine Welle der Begeisterung, wie sie gerade auf Facebook mit der Ice Bucket Challenge vonstatten geht, wo man sich gegenseitig nominieren muss und mit Wasser überschüttet, ob es eine gute Sache ist oder nicht, lassen wir mal beiseite, sondern es ist etwas, was seit Jahren Menschen begeistert. Und das, was ich so cool daran finde, ist, dass es wirklich das Potenzial hat, diese Welt zu verändern, das Ganze hier auf den Kopf zu stellen. Und diese Sache ist so einmalig, so genial ausgedacht, dass man dahinter tatsächlich so was wie eine göttliche Kreativität einfach vermuten muss. Diese Idee ist so vielfältig, so facettenreich, sodass es eigentlich niemandem schwerfallen dürfte, sich auch damit einzumachen, sich auch dafür zu begeistern, auch dafür Leidenschaft zu haben, weil ich finde, dass diese Idee den großartigsten Zweck überhaupt verfolgt. Und hinter dieser Idee steckt nicht nur ein Prinzip, sondern das ist gleichzeitig das Werkzeug, es ist gleichzeitig der Weg und das ist so genial ausgedacht, das ist echt der Hammer, finde ich. Und ich möchte weiter Werbung dafür machen. Ich habe nämlich vor kurzem noch mit dem Erfinder gesprochen. Und manchmal überdenken Erfinder ja ihre Idee und sagen, oh nee, da müssen wir noch dran rumfallen, das müssen wir noch verändern. Da an der Stelle müssen wir noch ein bisschen nachjustieren. Aber er hat gesagt, nein, er steht 100%ig hinter dieser Idee. Das soll genauso fortgesetzt werden. Auch wenn es an der einen oder anderen Stelle hakt, aber er sagt, das liegt eher an den Leuten, die sich daran beteiligen, dass es mal hakt. Da gibt es manchmal Reibungsverluste. Er steht auf jeden Fall immer noch voll dahinter, das ist seine Idee, er will das weiter vorantreiben. Und ich weiß, es gibt auch Kritiker für diese Idee, dieses Traums, und sie sagen, es sei die institutionalisierte Belanglosigkeit. Aber ich muss sagen, das kann mich einfach nicht davon abhalten, leidenschaftlich für diese Sache zu brennen. Weil ich glaube, dass Gott mir als Teil meiner Lebensvision das mit ins Herz gelegt hat. Und diese Idee wird nicht aufhören.